Jetzt bin ich wieder dran und zwar mit dem Umwelt- und Klimaschutz. Also wir sind ja so ein bisschen die Generation, der das Thema so ein bisschen zugeschrieben wird, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, stimmt das nicht, oder?
Also ich würde sagen, wir sind da schon bewusst.
Ja.
Also, genau, und zwar werde ich jetzt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eingehen. Oder Sie, hoffe ich. Und zwar musste ja das Klimaschutzgesetz überarbeitet werden und es wurde ja quasi im Eilverfahren ein neues Gesetz verabschiedet. Und zwar sollen bis zum Jahr 2030 mindestens 65% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als im Jahr 1990. Bisher waren 55% vorgesehen. Bis 2040 sollen die CO2-Emissionen sogar um 88% fallen. Im Jahr 2045 soll Deutschland dann klimaneutral sein. Allerdings wurden parallel keine konkreten Maßnahmen beschlossen. Und dann hat sich für uns natürlich und auch für einige andere Bürgerinnen und Bürger natürlich die Frage gestellt, ob das einfach ein planloser Akt war. Und ob das überhaupt realistisch ist, diese Ziele in der Zeit zu erreichen, wenn man noch keine konkreten Maßnahmen vorliegen hat.
Jetzt darf ich durchsingen. Ha, ja. Wir haben aber konkrete Maßnahmen. Also das Klimaschutzpaket ist vor drei, vier Jahren schon entworfen worden. Von unserer Umweltministerin, die immer Lack von allen Seiten kriegt dazu. So, und dieses Klimaschutzpaket ist in einen gesetzlichen Rahmen gegossen worden und erstmalig, also unterlegt worden mit 154 Milliarden Euro Fördermitteln in allen möglichen Bereichen. Und zwar in erster Linie geht es um Wirtschaft, Energie, Verkehr, Innen, da gehört Wohnen zu, und Landwirtschaft. In diesen Bereichen, das sind die größten Emittenten. Und der Entwurf, gepflegte 182 Seiten, habe ich auch gelesen und ich denke, toll. Also, da ist ja mal ein richtiger Start in die Zukunft. Wahrscheinlich hat das fast gar keiner gelesen. Das wäre schade, aber das war schon vor 3-4 Jahren. Und das ist jetzt in die Ministerien gegangen, die sich gesagt haben, ja, das ist doch alles eine Umweltsache. Nee, ihr seid dafür zuständig fachlich. Also musste das Wirtschaftsministerium vorlegen, was er zu tun gedenkt, um seinen Anteil an Emissionen in Schritten jedes Jahr zu verringern. Nicht erst 2029, wenn 30 die Frist abläuft, sondern nächstes Jahr, übernächstes Jahr, jedes Jahr. Und das hatten wir auch noch nie. Alle vier Minister, wer ahnt, die waren leider nicht aus unserem Haus, alle von der CDU/CSU, die fanden das überhaupt nicht witzig, müssen dann vorlegen, sozusagen den Plan. Und wenn nach einem Jahr sie diese Prozente nicht erfüllt haben, dass die Emissionen sich verringern, müssen sie binnen 3 Monaten nachbessern. Also sie müssen das sozusagen dem Parlament vorlegen. Das haben die noch nie gehabt. Das ist sozusagen eine Arbeitskontrolle. So, in diesem Jahr hat, wie überraschend, Wirtschaft, Energie und Verkehr das nicht hingekriegt. Das ist alles in der Pandemie natürlich ein bisschen untergegangen. So, und bei den Verhandlungen war es bislang immer so, dass irgendwie einige wohl gedacht haben, von unserem Partner in der Politik, das ist irgendwie Wetter, weil wir müssen das nur beschließen bis 2030. Und wir haben gesagt, naja, also es muss noch ein bisschen länger gehen, weil 45, 50, dann müssen wir bei Null sein. Deswegen muss ich doch die Maßnahmen dann bis dahin schon berechnen und die dann immer anpassen, falls es nicht hinhaut. Ich kann doch nicht nur bis 30 rechnen und dann fange ich nochmal neu an. Fand ich irgendwie logisch, ist aber nicht angekommen. Und jetzt kommen wir zu diesem Urteil. Und das ist das dollste Urteil überhaupt. Perfekt. Und dann haben wir den Rest aus der Schublade gezogen, Frau Schulze, und gesagt, so, und das ist der Plan bis 45. So, und jetzt mussten die zustimmen. Und wir haben eine Woche vor Plenarende, jetzt im Juni, noch jede Menge nachbeschlossen, um das Ziel bis 45 auch hinzukriegen. Den Deckel zu heben für PV-Anlagen onshore, offshore, der war nämlich begrenzt. Da waren noch ein paar Sachen. Dann, im Bereich Landwirtschaft die PV-Anlagen umgebaut werden und gefördert werden, in welchem Bereich noch mehr Wasserstoffprojekte gefördert werden. Also gerade hier im Norden, das ist ein Riesenthema und die Schritte bis 45, die sind hinzukriegen, aber erst nach diesem Urteil. Und jetzt sind sozusagen diese Bereiche im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Verkehr, Wirtschaft, Energie und innen, Wohnen, angepasst worden. Und zum Beispiel bei Wohnen, das sagt jeder hier Lampen, der größte Punkt ist bei Wohnen Heizen. Und das, da wird auch was in Richtung Wasserstoff laufen. Und gerade Wasserstoff ist ein riesen, riesen Projekt, besonders hier im Norden. Das Ziel ist, nichts mehr abzuregeln, auch direkt nur Wasserstoff. Wir haben hier riesige Kavernen, wir können auch lagern und man wird natürlich auch Wasserstoff importieren müssen. Aber grün, nicht irgendwelche anderen Farben, die es jetzt nur alle gibt. Grün, ausschließlich grün. Insofern kam uns das Urteil sehr zu Pass. Plan war fertig und jetzt haben wir einen Plan bis 45.
Okay, Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass es schon Maßnahmen gab. Können Sie vielleicht ein oder zwei Maßnahmen, die Sie als besonders effektiv wahrnehmen, einmal kurz nennen und erzählen, was das ist?
Zum Klimaschutz?
Genau.
Da ich im Landwirtschaftsausschuss bin, sage ich mal eins aus dem Bereich Landwirtschaft, zum Beispiel, dass kein Moor mehr abgebaut wird. Da wird unheimlich, bei Trockenlegen von Mooren wird richtig viel CO2 emittiert. Und 40% aller Moore sind in Niedersachsen. Und das wird für Niedersachsen ein Riesenunterschied sein, dass hier kein Moor mehr abgebaut wird und Moore wieder nicht verwässert, sondern dass sie vernässt werden. Wir haben ein Grünlandzentrum in Owelgönne hier und die in dieser Forschung schon richtig unterwegs sind, weil viele Wiesen mit Weidehaltung auf Mooren sind. Und wie kann ich Weidehaltung halten, aber Moore vernässen und möglichst wenig CO2 emittieren? Und der zweite Punkt ist natürlich riesig, was wir an Onshore und Offshore hier oben haben und dass die Leitungen im Süden nicht reichen. Und bis die so weit sind mit dem Ausbauen, dass wir sagen, ja okay, wenn ihr denn mit den Leitungen nicht vorankommt, dann wird eben alles in Wasserstoff umgebaut. Und da gibt es ja in Hundorf schon die erste Anlage, dass man dann Wasserstoff davon produziert, den auch lagert und den dann entweder wie in Brake für Landstrom nutzt, für LKWs lohnt. Und gerade bei Fahrzeugbau, das wird ein Riesenpunkt auch hier werden, sei es Busse, sei es LKWs, Trecker, die können alle mit Wasserstoff fahren, weil die mit Batterien, glaube ich, nicht ganz klarkommen. So große Batterien gibt es gar nicht. Und Wasserstoff wird hier ein Riesenthema werden. Und der Energieträger ist kostenfrei. Das ist Wind und Sonne. Und davon haben wir mehr als genug. Und das sind Riesenschritte in der Zukunft.
Okay, Sie haben jetzt schon die Kraftstoffe angesprochen und dann würden wir da auch so ein bisschen in der Richtung bleiben. Mhm. Und zwar bei der beim CO2-Preis. Und zwar kommen hier gleich zwei Fragen wieder auf Sie zu. Und zwar die erste Frage ist, welchen Preis Sie für CO2 angemessen halten. Und dann ist es ja so, dass zum Beispiel die Grünen es ja gerne erhöhen möchten. Und da ist die Frage, wenn man es erhöhen würde, wie wollen Sie soziale Missstände durch eine erhöhte CO2-Steuer verhindern? Es gibt ja auch viele Familien, die eben darauf angewiesen sind, wie Sie schon gesagt haben, dass sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Es ist nun mal hier im ländlichen Raum nicht immer möglich, den Bus etc. zu nutzen. Mhm.
Ja, also wir haben ja festgelegt, in welchen Margen sich sozusagen die Preise der CO2-Zertifikate erhöhen. Also los geht es ja seit diesem Jahr und da waren wir erst ein bisschen geringer, das ist ja ein bisschen erhöht worden und sagen wir mal, in 5 Jahren wird es richtig teuer. Und in den nächsten 5 Jahren sind die Förderquoten zum Klimaschutzpaket auch am höchsten. Und das ist genau der Punkt. Es muss auch jeder in der Lage sein, das hinzukriegen. Zu Hause zu heizen und auch zu fahren. Und die CO2-Zertifikate, die werden sich auf unser ganzes Leben auswirken. Das hat auch was mit zum Beispiel Produktion zu tun. Ich war neulich in der Bleihütte, in der Zinkhütte oben in Nonnenham. Die Zinkhütte braucht so viel Strom wie ganz Oldenburg. Ansonsten können die gar keinen Zink machen. So, es gibt nur noch eine Zinkhütte in Deutschland. Die werden natürlich, da kommt zum Tragen dieses Carbon Leach, also dass sie sozusagen geringere CO2-Zertifikatpreise zahlen, weil sie sonst gar nicht produzieren können. Aber trotzdem müssen sie ihre CO2-Bilanz massiv verringern. Zink habe ich überall da drin. Wenn das Zink teuer ist, dann hat das auch Auswirkungen auf die Zinktablette oder Zinkmaterial, was ich kaufe. Also alles, was ich kaufe und habe demnächst, hat einen CO2-Preis. Und das muss auch jeder hinkriegen, auch mit geringem Einkommen. Und so viel kann ich gar nicht umrechnen. Deswegen haben wir gesagt, es wird viel gefördert in den nächsten 5 Jahren. Die CO2-Zertifikate steigen schon mal massiv, aber richtig erst in 5 Jahren. Und da muss auch jeder die Möglichkeit haben, sich weitgehend umzustellen. Im Lebensmittelbereich, im regionaler, und die Firmen müssen sich umstellen. Jeder Handwerksbetrieb muss sich umstellen mit seinen Fahrzeugen. Es gibt sehr viel Fördermittel, gerade zum Beispiel mit E-Antrieb. Das wäre jetzt zum Beispiel hier noch einfacher, gerade in der Wesermarsch mit PV oder sonst irgendwie was, dass man sagt, in welchem Rahmen kriege ich es denn hin, auch mit geringem Einkommen, auf ein E-Auto umzusteigen. Wir werden nie so viel öffentlichen Nahverkehr wie Hamburg oder Hannover haben. Man wird auf Fahrzeuge angewiesen sein, sei es mit einem Moped oder sei es mit einem E-Bike oder sei es eben mit einem E-Auto. Für diese Strecken ist E-Fahrzeug gut. Man kann zu Hause laden, Wallboxen werden gefördert, PV-Anlagen werden gefördert, die Fahrzeuge werden gefördert und die werden auch noch mehr werden und noch günstiger. Aber was man im logistischen Bereich, alle LKWs, alles was Kraft hat, transportieren muss, die werden dann auf Wasserstoff umsteigen. Und das sind dann auch Firmen, die müssen auch mit ihren Fahrzeugen umsteigen. Und das muss denen auch möglich sein, bevor sie alles, was sie investieren, komplett auf die Verbraucherpreise umlegen und man dann Probleme hat, das zu bezahlen. Also das muss so ineinander übergehen. Und ich kann nicht sagen, ich mache jetzt ein Zertifikat ganz teuer und danach ist alles gut. Nee, der Mensch muss es auch leben und praktizieren können. Und im Übrigen sind wir nicht ganz allein, wir müssen auch in Europa hinkriegen, sonst kommen die ganzen Sachen von außen. Wir müssen überhaupt noch mal gucken, wie dieser Zertifikatehandel stattfindet. Da ahne ich wieder, ich bin ja auch im Innenausschuss, bearbeite organisierte Kriminalität, dass beim letzten Zertifikatehandel sehr viel betrogen worden ist. Und da müssen wir dann auch Absicherungen einbauen, dass da nicht betrogen wird. Oder nicht so viel.
Ja, ich würde jetzt noch eine letzte Nachfrage zu dem Thema Umwelt- und Klimaschutz stellen. Und zwar einmal auf die E-Mobilität bezogen. Und zwar laufen die Förderprämien, die ja geplant waren, demnächst auch aus. So wie ich das verstanden habe, sind sie für eine weitere Förderung. Allerdings ist es ja auch so, dass E-Mobilität nicht unbedingt so moralisch unbedingt ganz einwandfrei ist. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel den Abbau der Rohstoffe anschauen, also sind ja menschenunwürdige Bedingungen, unter denen dann auch Stoffe abgebaut werden, unter denen Kinder auch speziell leiden. Inwiefern ist es da überhaupt vertretbar, das so weit zu fördern, dass man sagt, dass man dann eben einfach zwar das Problem der Umwelt- und Klimabelastung zwar bei uns geringer hält, aber eben eine Umweltbelastung in afrikanischen Ländern dadurch erhöht und auch eine menschliche und soziale Belastung zusätzlich fördert?
Ja, stimmt. Aber auch das kann man regeln. Also erstmal gibt es sehr viel Forschung schon im Bereich Batterie, weil man gesagt hat, Mensch, das ist sehr umweltschädlich, auch die Entsorgung. Also wir haben ein Kreislaufwirtschaftsgesetz und das wird sich auch auf andere Materialien auswirken. Sie müssen alle trennbar werden. Und auch die Batterie zum Beispiel. Die werden nicht, was weiß ich, wohin mehr gebracht. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist ja die Bleihütte, die solche Sachen zerlegen und alle Rohstoffe wieder rausholen. Die ersten Automobilkonzerne kaufen sich schon in solche Abbaugebiete auch ein. Und wir haben ein Lieferkettengesetz verabschiedet. Kinderarbeit ist sowieso verboten. Also wir haben ein Lieferkettengesetz verabschiedet, dass die Verpflichtung, egal welche Subunternehmer dazwischen sind, die Verpflichtung und die Nachvollziehbarkeit darstellen muss, wo kommt das Material her und wie wurde es abgebaut, unter welchen Standards. Sie müssen bestimmte Standards einhalten. Da wird man natürlich ganz genau darauf achten müssen, wer kontrolliert das eigentlich. Nicht die üblichen Verdächtigen, sondern dass tatsächlich kontrolliert wird, was da stattfindet und was nicht. Aber ich glaube, da können wir uns auch ordentlich auf NGOs verlassen, dass sie da schon Augen mit drauf haben werden. Und dass nicht unter diesen katastrophalen Bedingungen diese seltenen Erden abgebaut werden. Das Zweite ist, dass es schon Zusammenschlüsse in Europa gibt, die diese Batterien, diese komplett recycelbaren Batterien in Europa herstellen, damit die auch sozusagen nicht durch die ganze Welt gekarrt werden, weil das auch eine CO2-Bilanz ist. Und der nächste Punkt ist, dass es auch Forschung gibt hinsichtlich Batterien, die auf diese seltenen Erden verzichten können. Also die Batterie selber entwickelt sich ja auch weiter. Aber das wäre genau die gleiche Debatte bei Handys, bei Laptops und so. Da sind diese seltenen Erden ja auch drin. Das hat weniger mit Batterien zu tun, sondern ein ganz großer Anteil ist eben auch in diesen digitalen Geräten drin. Und auch da, die werden nicht mehr nur verklebt werden, sondern auch die sollen komplett recycelbar werden, weil der größte Anteil in diesen Geräten, den kann man wieder gewinnen, nicht alles, aber dann hätte man schon mehr als 50% dieser seltenen Erden aus diesen Geräten wieder zurückgeholt. Und bis jetzt konnte man sich das offensichtlich leisten, die alle wegzuschmeißen, zu verbrennen oder in die dritte Welt zu schicken. Und das hat auch was mit dem Klimaschutzpaket zu tun, dass wir ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, was es schon vorher vorgesehen ist, aber dass das ernst gemeint ist und jetzt auch durchgezogen werden soll. Das gehört dann eben zum Klimaschutz auch dazu, dass es nicht mehr durch die Welt gekarrt wird. Ja.